Also ich bin froh, dass wir heute nicht den Psalm haben, der eigentlich der Reihe nach wäre. Ja, das war der 119. Das ist ein bisschen lang. Nein, wir haben heute den Psalm 120. Und dieser Psalm ist auch etwas bezeichnet. Also der ist, oder kennzeichnet, das ist der erste von 15 Wallfahrtsliedern. Wallfahrtslieder, das sind Lieder, die unterwegs nach Jerusalem in den Tempel gesungen wurden. Es gab ja drei Feste, die alle Israeliten, also männlichen Geschlechts, alle mussten, sie waren verpflichtet, zum Tempel zu kommen. In drei Festen, das sind das Fest der ungesäuerten Brote, das ist Passa, das Wochenfest, das ist Pfingsten, und das Laubhüttenfest. Zu diesen Festen musste jeder Israelit gehen. Und die Frauen konnten auch, aber waren nicht verpflichtet. Und so sind das Lieder, nimmt man an zumindest, dass sie unterwegs gesungen wurden. Und wenn man sich vorstellt, wenn eine ganze Karawane von Menschen geht und vielleicht auch einzeln irgendwo, und dann gab es so ein reges Treiben, eine Vorfreude auf das, was kommt. Ja, es gab sicher Wiedersehensfreude. Es gab so Emotionen, die dann aufkamen. Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes, was sie hatten. Ja? Und da nimmt man an, haben die diese Lieder gesungen. Diese Psalmen nennt man aber auch Stufenlieder. Und nach Ansicht mancher Gelehrten wurden sie auf den Stufen einer 15-stufigen Treppe gesungen. In der Tempelanlage, da soll es wohl, oder war es so, so eine halbrunde runde Treppe, die dann nach oben ging zum großen Nikanor-Tor vom Frauenvorhof aus in den Tempel rein. Ja, und da wird auch so gesagt von manchen Gelehrten, dass je Stufe ein Psalm gesungen wurde. Ja? Ob es so war, weiß ich nicht, aber so meinten manche, dass es so ist. Das heißt auch Stufenlieder. Vier von diesen Liedern, von diesen 15 Liedern oder Psalmen, wurden von David geschrieben. Das sind der Psalm 122, 124, 131 und 133. Das ist geschrieben, das von David ist. Und ein Psalm ist von Salomo, das ist der 127. Und 10 sind unbekannt, wer sie geschrieben hat. Aber laut 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und so weiter. Jeder Psalm ist von Gott inspiriert. Also wir wissen nicht, wer der menschliche Schreiber war für diesen Psalm heute, aber wir wissen, dass der eigentliche Autor Gott selbst ist. Ich lese den durch, ich bin recht zuversichtlich, dass wir das schaffen heute mit 7 Versen. Psalm 120, ein Wallfahrtslied. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Messech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. So, ein Wallfahrtslied ist ein Stufenlied, ein Pilgerpsalm, oder ich habe das so genannt nach dem russischen Pesen Voschaschdenie, ja, das ist ein Lied des Hinaufgehens. Voschaschdenie. Ja. Oh. Das ist wie mit Paulus und Petrus, ne? Ist hier auch so. Ja, das ist ein Pesen Voschaschdenie. Das ist ein Lied des Hinaufgehens. Oder die Luther-Übersetzung meine ich, wenn jemand die benutzt, der hat wahrscheinlich ein Lied im höheren Chor. Und man sagt auch noch Lieder der Hinaufzüge, aber sagen eigentlich alle das Gleiche aus oder ziemlich das Gleiche aus, dass es ist immer ein Hinaufgehen zum, nach Jerusalem hin. Jerusalem ist ja, liegt ja auf einem Berg, ich meine es ist Moria, Berg Moria, und der liegt, ich habe das gegoogelt, es liegt in einer Höhe von 610 bis 826 Metern über dem Meeresspiegel. Also ist schon eine beachtliche Höhe, und wenn wir immer wieder so lesen von, wenn jemand nach Jerusalem ging, dann ging er immer hinauf nach Jerusalem. Deswegen ist dieser Begriff Hinaufzüge oder Hinaufgehen für uns nicht neu. Ja? Deswegen können wir das auch verstehen, warum das so heißt. Ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Diese Aussage, finde ich, ist ein, was sich eigentlich durch die ganze Bibel durchzieht. Ja? Überall, immer wieder, jeder, sage ich mal, Glaubensheld, der hat davon gesprochen. Ja? Ich rief zu meinem Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Er hatte vielleicht das nicht so zitiert, aber wir können eins begreifen oder eins fällt uns auf. Jeder ist irgendwo in einer Not. Es ist einfach so, dass das Leben so, Gott hat das so gemacht, dass wir in Nöte kommen. Ja? Und dieser Schreiber sagt, ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Eigentlich kann man das als einzelnen Psalm so stehen lassen. Das ist eine Aussage, die passt. Ja? Das ist etwas, was auch jeder kennt. Ich denke, jeder von uns, jeder Christ kennt sowas. Ich rief zu meinem Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Er half mir, er rettete mich. Und Gott ist ja treu zu seinen Zusagen. Und ich denke, wenn wir an Psalm 50, Verse 14 und 15 denken, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren oder preisen. Ja, Gott sagt es zu, ruf mich an. Ruf mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten. Gott versprach zu helfen, zu erretten. Doch das ist ja so, dass wir eigentlich nicht so schnell zu Gott rufen. Wir probieren eigentlich sehr viel aus, bevor wir überhaupt in die mit einmal uns erinnern, wir müssen ja beten und Gott wird das tun, wird uns helfen. Und der Schreiber drückt in dieser Aussage eigentlich die gesamte Geschichte Israels aus. Wie oft liest man von Nöten Israels, wo Gott sie in die Hände der Feinde auslieferte, weil Israel gottlos wurde, weil Israel ungehorsam war, und es ist einfach interessant, ja, das ist ein Auf und ein Ab. Wenn wir die Bücher oder das Buch der Richter lesen zum Beispiel, ja, lebte jeder wie er wollte, es steht da, es gab keinen König zu der Zeit und jeder lebte so, wie er es wollte, nachdem sein Herz einfach rief, ja, sozusagen. Wie er dachte, so lebte er. Und das ganze Volk ist von Gott abgewichen, die haben andere Götzen gehabt und die sind komplett abgeirrt. Und dann irgendwann gab Gott sie den Feinden hin, die sie bedrückten, viele Jahre. Und dann erinnerten sie sich, ich kann ja zum Herrn rufen und er erhört. Und dann trifft das zu, ich rief zum Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Und das lesen wir immer wieder. Dann kam ein Richter, dann kam der andere Richter nach einer Zeit und dann der dritte Richter. So ging das durch die ganze Zeit der Richter hindurch, wo das Volk dann zu Gott kam, wo Gott sie erhört hat, ihnen Rettung gab. Und dann nach einer Zeit, dann fielen sie wieder ab. Und so ist das wie ein Herzschlag. Ja? Dann ist er da und dann wieder nicht. Dann wieder da und dann wieder nicht. Und das ist eigentlich die Geschichte Israels. Aber ich denke, im gewissen Sinne ist das auch, können wir uns auch in diese Lage also sehen, in diese Lage versetzen, dass wir es vielleicht auch so tun. Jesaja 43, Vers 3 steht: Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deine Stelle. Für Gott ist Israel so ein teures. Ja, er sagt, wer Israel anrührt, der rührt meinen Augapfel an. Und Gott ist da ganz speziell in dieser Hinsicht. Und doch richtet er auch sein Volk sehr, 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 sehr hart. Das haben wir auch immer wieder sehen müssen oder lesen müssen. Der Psalmist sagt weiter in Vers 2: Herr, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Auch sowas musste Israel kennenlernen und auch dieser Psalmist, der schreibt das so wie aus einer Ich-Perspektive, ja, meine Seele sollst du retten. Und wahrscheinlich hatte er mit Lüge zu tun gehabt. Und wir wissen, dass die Lüge das stärkste Mittel, die stärkste Waffe Satans ist. Ja, der Satan betrügt die Menschen. Er belügt sie, er verspricht eins und er gibt es nicht. Er ist ein Menschenverderber, ja? Wie Jesus es sagt. Ein Menschenmörder. Ja? Und deswegen ist das, für ihn ist das ganz natürlich zu lügen. Und in dieser und er benutzt auch Menschen, wenn sie sich nur diesem hingeben, als Lügenmäuler zu sein, zu figurieren. Und es gibt Menschen, wir kennen vielleicht solche, von denen sagt man eigentlich, wenn der den Mund aufmacht, dann lügt er. Ja, und lasst uns doch mit solchen Menschen lieber nichts zu tun haben. Beziehungsweise denen können wir natürlich das Evangelium sagen, aber sowas, denke ich, in so einer Gemeinschaft ist das schon nicht so angenehm. Und ich denke, wenn wir über das nachdenken, dass wir in dieser Welt sind, die in der oder unter der Zwischenherrschaft Satans ist, ich sage das bewusst Zwischenherrschaft, weil die große Herrschaft, die Herrschaft über alles hat Gott, aber in Lukas 4, Vers 5, da sagt der Satan oder der Teufel zu Jesus: Dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Der Herrscher dieser Welt ist der Satan. Auch wenn Gott König ist, König über alle Könige. Und doch wissen wir, dass der Herrscher dieser Welt der Satan ist. Und deswegen ist auch in dieser Welt alles von Sünde durchseucht. Von der Lüge, meine ich. Von der Lüge alles durchseucht. Und Jesus selbst sagt zu den Juden, einmal gab es ja eine Situation, wo einige Juden sich also an Jesus glaubten, wie das da steht, ja. Und dann gab es ja da ein Gespräch, Jesus sagt zu ihnen: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr wahrlich meine Jünger und das Wort wird euch frei machen und ihr werdet die Freiheit erfahren. Und dann sagen sie: Wir sind nie Knechte gewesen, ja, und da gab es ein langes Gespräch und am Ende sagt Jesus zu denen: Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel hat die Lüge zum Leben gebracht, ja, sozusagen als Vater. Das ist sein Werk. Und wenn wir mit Lüge zu tun haben, dann können uns sicher sein, wir sind jetzt unterwegs als seine Agenten. Ja, dass wir sein Werk tun, das, was er gerne möchte, wenn wir mit Lüge zu tun haben. Die Lüge ist ein schlimmes Übel. Sie kann schlimmer verletzen, als es körperliche Schmerzen tun. Und es ist so schwer, das Vertrauen wiederherzustellen, wenn Lüge im Spiel war. Wenn man belogen wird, es ist schwer, schwer, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Keiner will belogen werden. Jeder hasst es, oder? Es will doch keiner belogen werden. Wenn du merkst, du wirst belogen, dann willst du doch, was sollst du von dieser Person halten, wenn du weißt, die belügt dich gerade? Du willst mit ihr nicht Gemeinschaft haben. Besonders, wenn es ein Lügenmaul ist. Und trotzdem findet die Lüge manchmal in uns auch ihren Platz. Ja, manchmal lassen wir uns hinreißen, dass wir nicht echt sind. Dass wir etwas zeigen, was wir nicht sind. Und das ist Lüge. Manchmal ist sogar, dass wir nicht, wir lassen eine Sache so stehen, obwohl wir es besser wissen, und wir lassen sie aber so stehen, damit der andere das vielleicht besser von uns denkt. Das ist Lüge, wenn wir so machen. Es ist nicht ehrlich. Die Bibel spricht in Sprüche 25, Vers 18. Sprüche 25, Vers 18. Ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil, so ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt. Oder Sprüche 22, Vers 12. Nee, 12, Vers 22, umgekehrt. Lügenmäuler sind dem Herrn ein Greuel, die aber treulich handeln, gefallen ihm. Psalm 64, Verse 3 bis 5 sagen, verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn, ohne Scheu. Es ist ja die Zunge nicht nur ein Instrument für Lügen, sondern auch einfach zu verletzen. Ja. Das macht die Zunge auch ganz gut. Und die Bibel spricht von einem Feuer, das entzündet wird von einem Streichholz, ja, oder von einer Kerze. Kann ein ganzer Wald abbrennen. Sowas macht eine Zunge. Und er geht weiter. Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Wir wissen, dass falsche Zungen schrecklich sind. Aber hier wird die Vergeltung angedeutet. Ja? Was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge? Es gibt für Lüge auch eine Vergeltung. Es gibt dafür eine Strafe. Und jede Lüge, wie auch jede andere Sünde, wird auf jeden Fall ans Licht kommen und wird nicht im Verborgenen bleiben. Und die wird vom ewigen Gott, von ewigen und gerechten Gott verurteilt werden. Und das wird eine gerechte Strafe folgen. Und wir werden nicht entrinnen, es sei denn, Jesus trug unsere Schuld. Dann vergibt er uns dieses oder hat es uns vergeben. Und hier im Vers 4, da sagt der Psalmist, geschärfte Kriegerpfeile und glühendes Ginsterholz. Es klingt hier als wie die Vergeltung selbst, ja? Die Vergeltung wird mit scharfen Pfeilen und starken Verbrennungen verglichen, die heftige Schmerzen verursachen. Sowas haben Menschen erlebt und deswegen kennen sie die Auswirkungen. Die kennen diesen Schmerz von Pfeilen, von Verbrennungen. Und das wird einen Lügner treffen. So sagt hier das Wort. Eine Erklärung zum Ginsterholz steht hier. Eine lange glühende Holzkohlenart, die zum Schmieden von Pfeilspitzen verwendet wurde. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass Ginsterholz außergewöhnlich lange glüht. Ich habe sogar so gelesen, dass es Monate geglüht hat und eine sehr starke Hitze entwickelt. Ja? Na, wenn es so im Freien glüht, wahrscheinlich wird es da nicht so starke Hitze entwickeln können, aber die soll wohl so heiß brennen, also dieses Holz so heiß brennen, dass also ganz, also viel heißer als jedes andere Holz, das wir kennen. Und hier wird der Vergleich einfach genommen. Das wird dich treffen. Das Schlimmeres kennst du nicht. Das Schlimmere wird dich treffen. Glühendes Ginsterholz. Der Brennwert soll sehr viel höher sein als beim übrigen Holz. Aber interessanterweise, ich weiß es nicht, vielleicht hat jemand unter euch die Luther-Übersetzung von 1912, weil da ist die übersetzt das ein bisschen anders. Sie schreibt von den Verse 3 und 4, was kann dir die falsche Zunge tun? Was kann sie ausrichten? Sie ist wie scharfe Pfeile eines Starken, wie Feuer in Wacholdern. Ja, Ginsterholz wird hier mit Wacholder übersetzt. Und hier ist das eine umgekehrte Sache. Hier sagt der Psalmist, das macht diese falsche Zunge. So ist ihre Arbeit. Ja. Sie ist wie scharfe Pfeile eines Starken, wie Feuer in Wacholdern. Das macht eine Zunge, wenn sie Lüge verbreitet, wenn sie falsch ist. Es gab wohl auch über Israel verschiedene so Verschwörungen quasi, oder wie das, ja, die wollen uns alle, also die sammeln sich zusammen, um auf uns uns zu überfallen und so weiter, und haben deswegen Grund gehabt, Israel zu bedrücken oder die Juden zu bedrücken. Aber wie dem auch sei, welche Übersetzung will ich jetzt hier nicht gegenstellen. Ich meine, dass zum Urtext passt mehr das, was wird er dir geben und was dir hinzufügen, du falsche Zunge. Also ist das wohl doch eher richtig. Aber wir sehen hier einfach ein Wechselspiel von dem, was die Zunge anrichtet und was ihr blüht, wie die Strafe sein wird. Vers 5. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Das kann jetzt Fragen aufwerfen und für mich auch. Der Psalmist klagt darüber, dass er nicht freiwillig in der Fremde ist. Und das sind wohl Orte. Mesech ist ein Ort und Kedar ist ein anderer Ort. Und er als vielleicht Gefangener, dieser Psalmist, oder als aus Not dahin geratener, weiß ich nicht, ja, er klagt, dass er da ein Fremdling ist. Er will dort nicht sein, ja? Weil er sagt, wehe mir, dass ich ein Fremdling bin. Der Doktor der Theologie, Roger Libby, nennt diesen Psalm russische und arabische Diaspora. Es ist jetzt vielleicht für uns, warum jetzt russisch? Ja? Also Mesech war der Sohn des Japhet, und man spricht ja, man liest in der Bibel manchmal von Jakob, und dann ist das gemeint, das ist Israel. Ja? Dieses haben wir ja immer wieder gelesen. Und irgendwie das von Aaron, und dann ist das sein Haus gemeint und so weiter. Und hier können wir davon ausgehen, dass diese, es geht um die Nachkommen natürlich, ja, von Mesech. Und in 1. Mose 10, Vers 2, da steht, die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Und die Nachkommen von Mesech sollen nach Norden zum Kaspischen und Schwarzen Meer gesiedelt sein, und ein Stamm von denen sollen im Gebiet Russlands sich breit gemacht haben. Und wie man das unterstützen soll, oder dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit hat, oder vielleicht einfach nur, dass man das so stehen lassen kann, weil ich kann das jetzt nicht ganz genau sagen, dass wirklich Mesech Russland ist. Aber In Hesekiel 38, da steht Hesekiel 38 von 1 bis 3 erstmal. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn und sprich: So spricht Gott der Herr, siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. So, das sagt noch nicht so sehr viel aus, beziehungsweise noch kein Standort. Verse 14 und 15 in dem gleichen Kapitel, Kapitel 38, Verse 14 und 15: Darum weissage, Menschensohn, und sprich zu Gog: Du, so spricht Gott der Herr, wirst du es zu jener Zeit nicht erkennen, dass mein Volk Israel in Sicherheit wohnt? Ja, du wirst von deinem Ort herkommen, aus dem äußersten Norden. Und der äußerste Norden ist Russland. Ja, wenn wir auf die Karte schauen, der äußerste Norden ist Russland. Du und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, eine große Menge und ein mächtiges Heer. Ja, man hat das so, hieraus kann man ja das auch einfach erkennen, dass Gog, der Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Und Mesech und Tubal wird oft zusammen erwähnt. Und Tubal, haben wir dort auch gelesen, ist auch einer der Söhne Jafets. Goma, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Also sind zwei Brüder zusammengegangen, ja, dahin. Interessant ist, dass gerade dort das Problem mit der Lüge groß zu sein scheint, wie wir gelesen haben. Und Kedar liegt in Arabien. Es ist ein kriegerischer Stamm. Ja, er schreibt ja hier: Ich wohne bei den Zelten Kedars. Das ist ein Nomadenstamm gewesen wohl. Und auch da hat er sich nicht wohlgefühlt. Ja. Jesaja 21, Vers 13 erst einmal, sagt: Die Last über Arabien. In der Wildnis von Arabien müsst ihr übernachten, ihr Karawanen der Daniter. Sagt erstmal nichts aus, sagt nur die Last über Arabien. Und dann Vers 16, ich wollte das in den Text nicht ganz reinnehmen, sonst wäre zu viel. Verse 16 und 17: Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, noch ein Jahr, wie die Jahre eines Tagelöhners, so ist alle Herrlichkeit Kedars dahin. Und von den tapferen Bogenschützen Kedars wird nur eine geringe Zahl übrig bleiben. Ja, der Herr, der Gott Israels, hat geredet. Durch diese Texte können wir das so leicht lokalisieren, wo Mesech ist und wo Kedar ist. Nur wenn wir das schauen, das sind ja total verschiedene Stellen, da kann der Mensch nicht sein gleichzeitig, und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass diese Geschichte von Israel spricht. Ja, von Israel, von der Verbannung Israels. Und wir wissen, dass Israel nicht nur in ein Land deportiert wurde, sondern in alle Kontinente. Israel ist ja in allen 5 Kontinenten präsent, die sind überall. Und jetzt, schon seit 1880, meine ich, war das, begannen sie wieder zurückzukommen. Ja, das gibt eine große, ein Zurückkommen nach Israel. Und dann kann man sich auch so leicht vorstellen, wenn sie in der Fremde waren und dann gehen sie zurück nach Israel und singen diese Stufenlieder. Ja, kann man sich auch vorstellen, sehr gut. Und wie sie sich sehnen, wieder in ihr Land zu kommen. So ähnlich wie die Israeliten nach Jerusalem gehen, um im Tempel anzubeten, was eine ganz besondere Sache war. Und sie sich freuten und im Laufe des Jahres die Sehnsucht danach hatten, dahin zu gehen. So kann man sich vorstellen, oder noch besser oder noch mehr kann man sich vorstellen, sind diese Menschen, die in der Fremde waren und vielleicht in der Unterdrückung waren, wenn wir nur an Russland denken, was da war und mit den Juden, wie viele Juden dort auch umgekommen sind, dann ist das nicht von der Hand zu weisen, dass solche Menschen, die das sowas erlebt haben, zurückrollen. Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Psalm von der Diaspora Israels spricht. Hier steht weiter: Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Man könnte jetzt denken, er ist endlich raus von da. Er hat da gelebt, aber es kann auch sein, dass er noch lebt. Er hat schon lange gelebt, aber lebt immer noch dort. Die Seele sehnt sich nach einem anderen Ort. Wenn man auf so einer Stelle verweilen muss, wo Menschen den Frieden hassen, wo es einfach schlimm ist, und wenn Menschen nach Frieden suchen, nach Frieden streben und Shalom suchen, die suchen nach einem Ort, wo Menschen in Frieden miteinander leben und einander Frieden wünschen. Und wie belastend für das Herz des Gerechten muss so eine Umgebung sein, wenn Menschen Frieden hassen. Ich denke da an eine Stelle von Lot, von dem wird geschrieben, ja, dass er in Sodom lebte und die Sünden der Menschen belasteten seine gerechte Seele, Tag für Tag. Natürlich kann man sich fragen, warum ist er dann von dort nicht weggezogen? Vielleicht wäre seine Frau noch am Leben. Die ist ja bei dem plötzlichen Auszug zur Salzsäule geworden. Sicher ist das jetzt eine rhetorische Sache. Ein Gerechter kann sich niemals dort wohlfühlen, wo Friede gehasst wird. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin für den Frieden, doch wenn ich rede, so sind sie für den Krieg. Und wenn Menschen in so einer Umgebung leben, wo Frieden gehasst wird, und wenn sie nach Frieden streben, dann werden auch sie gehasst. Das ist eine Folge, die unbedingt so kommt. Und ich denke, das ist auch ein Stand für uns, wenn wir nach Frieden streben, wenn wir nach gerechtem Leben streben, so werden wir mehr und mehr gehasst von der Welt. Nun, ich denke, dieser Psalm beschreibt auch sehr gut das Leben oder den Stand der Gemeinde. Auch die Gemeinde Jesu lebt in der Fremde. Auch die Gemeinde Jesu lebt in der Welt, wo Lüge ist, wo Hass ist. Und auch wir können sagen: Ich rief zu meinem Herrn in meiner Not und er erhörte mich. Der Herr segne uns im Nachdenken über diesen wunderbaren Psalm. Amen.